Guten Morgen, liebe Gemeinde. Zu diesem besonderen Sonntag, zu diesem besonderen Feiertag, Pfingsttag, das war gut erklärt, Axel, mit den 50 Tagen. So, jetzt verstehen wir, wie das... Das wirkt immer noch nach. Was mache ich jetzt? Es ist gut, dass wir uns das merken. Können wir mit nach Hause nehmen. Und das war ein guter Gottesdienst, immer mit der 50, das werde ich dann nicht vergessen. Das ist gut. Schön auch, dass ihr online dazu schaut, auch wenn ihr nicht hier seid. Es ist schön für uns, dass wir auf diese Art und Weise miteinander Kontakt haben, auch wenn wir uns nicht sehen. Die Gemeinde ist nicht nur das, was man hier sieht, sondern die Gemeinde ist überall. Sie durchdringt diese Welt und sie durchdringt unser Umfeld, unsere Nachbarschaft. Wunderbar. Pfingsten feiern wir, weil die Verheißung des Vater sich erfüllt hat, seinen Heiligen Geist auf alles Fleisch auszugießen. Und das ist passiert. Und das ist nicht begrenzt auf bestimmte Personengruppen, das ist nicht begrenzt auf ein bestimmtes Alter, jung oder alt, spielt gar keine Rolle. Der Vater im Himmel hat seine Verheißung erfüllt und Jesus sagte zu den Jüngern, es ist gut, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Und er ist gekommen und mit seiner ganzen Fülle ist er da. Und wir wollen uns ausstrecken danach und unsere Herzen öffnen, mit ihm viel mehr Gemeinschaft haben zu wollen. Und manche sagen, an Pfingsten wäre die Gemeinde entstanden. Was man so, ja, man feiert so, in der Presse liest man das. Was bedeutet Pfingsten eigentlich? Ja, Pfingsten bedeutet, dass damals irgendwie die Gemeinde entstanden wäre. Und ich sage mal, die Gemeinde ist nicht entstanden zu Pfingsten, sondern ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich, ganz normale Fischer, ganz normale Zöllner, irgendwelche Leute ließen sich vom Heiligen Geist durch die Worte Jesu inspirieren und machten etwas, was sie vorher noch nie gemacht hatten, wovon sie vorher gar nichts wussten und nicht dran gedacht hatten. Und sie folgten ihrem inneren Drängen, welches von Gott kam, und beantworteten irgendwelche Fragen, was ist da gerade passiert, und gingen los und verkündigten das Evangelium. Und daraus ist dann die Gemeinde entstanden. Das war also eine Folge von dem, was Gott getan hatte in ihrem Leben. Und das wünsche ich mir für uns heute, wie auch schon gehört, wie schon gesagt worden ist, dass wir uns neu beleben, neu bewegen lassen durch Gottes Geist. Und mein Thema heute klingt erstmal überhaupt gar nicht nach Pfingsten. Der Titel meiner Predigt heißt »In Zeiten wie diesen«. Und wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, was das für ein Zitat ist aus der Bibel. Und vor ein paar Wochen kam mir dieser Gedanke ins Herz und hat mich immer weiter bewegt. Und ich dachte, ich gebe euch das weiter in Zeiten wie diesen. Habt ihr vielleicht schon mal selber gesagt, ne? Mensch, das sind ja verrückte Zeiten, in denen wir heute leben. So komische Dinge passieren, die wir alle nicht einordnen können, die wir alle gar nicht gedacht haben. Pandemie und Wirtschaft und was weiß ich alles, das sind schon verrückte Tage, verrückte Zeiten, in denen wir leben. Das haben übrigens Generationen vor uns auch schon gesagt. Jede Zeit hat irgendwie ihre besonderen Herausforderungen und ihre besonderen Dinge. Jede Zeit ist einzigartig. Aber in Zeiten wie diesen kann auch etwas Neues passieren. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Begebenheit, in eine Geschichte, die wir in der Bibel finden, über eine Person, die heißt Esther. Esther, eine Person aus dem jüdischen Volk, und gebe gerade mal so den geschichtlichen Rahmen, also die Zeit, in der diese Geschichte spielt, oder tatsächlich ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern eine Begebenheit hat stattgefunden. Israel wurde 70 Jahre in die Verbannung geschickt durch das Babylonische Reich. 70 Jahre Gefangenschaft, das kam durch Nebukadnezar, durch die Babylonier. Und nachdem diese 70 Jahre voll war, parallel passierte, dass die Meder und Perser auch mit den Säbeln wetzten und stärker waren als die Babylonier, wie das immer schon so war in der Weltgeschichte. Einer schlägt den anderen. Die Babylonier wurden dann durch die Perser besiegt. Und da gibt es den Kyros den Zweiten, ein großer König, regierte ab 559 vor Christus. Und das ist derjenige, der dieses sogenannte Kyros-Edikt aufgeschrieben hat, hat verkünden lassen, dass nämlich für das Volk Israel, für die Juden, die im Exil in Babylon waren, jetzt Freiheit ausgesprochen wurde und sie durften dann zurückgehen nach Jerusalem, zurückgehen nach Israel, um dort die Stadt wieder aufzubauen und später auch den Tempel aufzubauen. Das war also der Kyros. Und danach kam dann Darius der Erste, auch ein großer König, der eine gewisse Zeit herrschte. In dieser Zeit waren die Propheten Hosea und Serubabel, Habakuk glaube ich auch, aktiv. Und danach kam dann Ahasverus, Xerxes der Erste, 486 vor Christus, ein richtig großer Herrscher, der ein gewaltiges Reich regierte. Und in dieser Zeit spielt jetzt diese Begebenheit, die wir uns gleich anschauen werden. Esther mit einigen anderen Leuten noch, war eben nicht zurückgegangen nach Jerusalem, sondern sie blieben einfach in Babylon, wie viele andere Juden übrigens auch, weil es ihnen auch nicht so schlecht ging und sie sagten, ach, hier habe ich Arbeit und Lohn und Brot und die Wiese ist grün, der Himmel ist blau, ich bleibe einfach hier, hier geht es mir gar nicht so schlecht, was soll ich da nach Jerusalem gehen, ich warte mal, wie sich die Dinge da entwickeln und wenn alles fertig ist, dann kann ich immer noch gehen, wenn alles aufgebaut ist. Auf jeden Fall, sie waren immer noch in Babylon und zwar diese Geschichte spielt im dritten Regierungsjahr von Ahasverus, also dann 400, man muss ja rückwärts zählen mal vor Christus, 483 vor Christus. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, damit ihr es mal seht. Das war dieses Riesenreich um 500 vor Christus von dem Darius. Das fing also hier in Ägypten an, er war gleichzeitig Pharao von Ägypten. Dann dieses ganze große Reich, oben ist Black Sea, das Schwarze Meer, Kaspische Meer. Dann geht es rüber bis nach Nordindien. Ein Riesenreich regierte er. In der Mitte seht ihr diese drei grünen Flecken. In der Mitte unten ist Susa, das ist die Hauptstadt des vor Babylonischen Reiches und später des Persischen Reiches. Und da spielt diese Geschichte. Da wohnte übrigens auch Daniel in Susa und Nehemia auch und andere, die da eine Rolle spielten in dieser Zeit. 483 vor Christus. Ein Archäologiestudent findet eine Münze, steht drauf. 483 vor Christus. Ah, ich habe was Wichtiges gefunden. Kann ich jetzt irgendwie, kriege ich eine Belohnung? Und er wird sofort entlassen. Warum? Auf einer Münze steht nicht 483 vor Christus. Man musste erstmal Christus abwarten, nach Christus, und dann hat man die ganze Zeit wieder umdatiert. Und dann war es vor Christus. So, folgende Geschichte. Esther hatte keine Eltern. Esther war ganz alleine, keinen Vater, keine Mutter. Die waren irgendwie nicht da oder umgekommen schon und sie hatte einen Vormund, denn damals als junge Frau hatte man keine Rechte, es sei denn, man hatte einen Vormund und das war ihr Cousin Mordechai, war ihr Vormund. Und der Mordechai hatte auch einen sicheren Arbeitsplatz, einen sicheren Job an der Pforte des Tempels. Hier gibt es übrigens auch noch mal so ein Bild, habt ihr das auch mal von dem Tempel da, von dem Königspalast? So stellte man sich das vor, oder von irgendwelchen Steinreliefen hat man das dann abgemalt. So, der diente an der Pforte vorne, so diese, wenn man in Dänemark oder irgendwo schaut, beim Königshaus oder in England, Wachablösung, da stehen immer vorne diese Leute an der Tür, an der Pforte, haben immer so einen Speer in der Hand, eine Rüstung. Und was sie gut machen müssen, ist, müssen körperlich fit sein, aber gut gucken und gut hören. Und Mordechai auch, wenn du da stehst, du siehst alles, wer reingeht, wer rausgeht und du hörst auch alles, was da so geredet wird. Und dieser Mordechai hat einen Anschlag auf den König verhindert, indem er irgendwas hörte, was er eigentlich nicht hören sollte. Da hat er sich dann schon mal bekannt gemacht. Und dann passierte etwas, dass der König eine neue Königin suchte. Und das war damals eben so ein bisschen anders als heute. Damals durfte man auch nicht einfach als Königin zum König kommen. Der König wollte, hat ein Gelage veranstaltet, mehrere Tage, um sein Reichtum zu zeigen. Und am Ende sollte seine Königin kommen und er wollte sie zur Schau stellen und allen Eingeladenen zeigen, guck mal, das ist meine Königin, ich bin total reich und ich habe so eine tolle Frau und das ist meine Königin. Und sie hat gesagt, ich lasse mich nicht irgendwie vorführen oder zur Schau stellen, ich komme einfach nicht. Ja, das war dann damals nicht so toll, sie wurde dann verstoßen und der König suchte also eine neue Königin und es gab ein Prinzessinnen-Casting, viele wollen ja Prinzessin werden. Und tatsächlich, Esther hat dieses Casting gewonnen, Prinzessin-Casting gewonnen und sie wurde dann die neue Königin. Überraschenderweise, so, vielleicht denkst du, ich sehe nicht so schön aus, also das einzige Kriterium von ihr hieß, dass sie war eben anmutig schön. Aber wenn man selber in den Spiegel schaut, findet man sich oft nicht so schön und denkt, ich bin nicht so hübsch. Aber wenn du keine Königin werden möchtest, ist es auch nicht so schlimm, wie man aussieht. Hauptsache, ich selber finde mich gut. Und wenn du kein Bundestrainer werden willst, ihr jungen Männer und ältere Männer, da muss man auch nicht gut aussehen. Nicht nur gut aussehen. Also, okay, hier war das Kriterium auf jeden Fall gut aussehen. Sie gewann das und sie war jetzt Königin. Mordechai, ihr Cousin, Vormund, steht immer noch an der Wache mit dem Speer, kann gut gucken, kann gut hören und entdeckt wieder eine Verschwörung. Irgendwelche hinterlistigen Leute wollen das jüdische Volk, was dort lebte in Susa, ausrotten und vernichten. Und er deckt diese Verschwörung auf, aber findet keine, mit der er darüber reden kann. Und irgendwann trifft er die Esther, die ist nämlich Königin, ist im Palast und sagt ihr das. Und sagt, Esther, hier läuft eine Verschwörung, man will uns vernichten, der und der, die und die Leute haben da das und das vor. Das Ende der Geschichte ist dann, sie werden bewahrt, Verschwörung wird aufgedeckt. Und dann sagt der Mordechai zu Esther, Esther, das ist vielleicht unsere Chance. Du bist doch da am Königshof, rede doch mal mit deinem König, rede doch mal mit deinem Gemahl. Und da sagt sie dann, ja, weißt du, Mordechai, das ist nicht so einfach. Wenn ich einfach ungefragt dahin gehe, kann ich sterben. So waren die Sitten damals. Wenn du als Königin, als Ehefrau des Königs einfach ungefragt da reinkamst in seinen Audienzsaal oder in seine Gemächer, dann war das ein Todesurteil. Und Esther sagte, das kann ich nicht machen. Das ist total gefährlich. Wer weiß, was mit meinem Leben passiert. Und Mordechai sagt ihr dann, du, das ist einfach unsere Chance. Versuch es doch. Und dann sagt Esther, okay, ich werde es versuchen, aber lass uns 3 Tage fasten und beten vorher und mach das auch im Volk bekannt. Lass uns einfach beten, dass Gott uns Gnade schenkt und dass er etwas, ja, eine gute Wendung gibt. Und so passiert das dann auch. Am Ende werden sie dann bewahrt und sie bekommt dann Audienz beim König. Sie lädt den König zum Essen ein. Übrigens, Mädels, wenn ihr gegen ein gutes Essen kann ein junger Mann nie was einwenden. Und so machte das Esther auch. Machte ein gutes Essen und der König kam dann, ihr Mann, und dann redeten sie da zusammen und die Verschwörung wurde dann aufgedeckt und abgewendet. Und da gibt es einen Bibelvers oder einen Satz, den dieser Mordechai zu der Esther sagte. Und den lesen wir mal zusammen, Esther 4, Vers 14. Da sagt er zu ihr, wenn du in dieser Lage schweigst, also in der Lage, in der wir jetzt sind, da läuft eine Verschwörung, wir sollen ausgerottet werden und du hättest die Chance, mit dem König zu reden und etwas zu bewegen. Wenn du jetzt wirklich schweigst, dann wird den Juden von anderer Seite sicherlich Hilfe kommen, weil ich einfach Gott vertraue, weil er auf sein Volk aufpasst. Aber du und deine Verwandten, ihr werdet umkommen dabei. Und wer weiß, ob du nicht gerade für diese Situation, für diese Zeit, für diese Tage zur Königin geworden bist. Könnte es sein, sagt Mordechai zu Esther, dass du für die Zeiten wie diesen, wie diese sind, zur Königin geworden bist? Könnte es sein, und das spüre ich in meinem Herzen, die Frage Gottes an uns, könnte es sein, dass du in den Zeiten wie diesen einen besonderen Ruf hast, bestimmte Dinge einfach anzugehen? Könnte es sein, dass in den Tagen wie diesen du einen besonderen Blick, eine besondere Freude im Herzen hast für junge Leute? Könnte es sein, dass in Tagen wie diesen du vielleicht auch für ältere Leute eine besondere Liebe empfindest oder für die Einsamen, die jetzt alle irgendwo einsam sind und sich einschließen und keine Kontakte haben? Könnte es sein, dass in Tagen wie diesen, die wir jetzt haben, für diese Zeit, Gott dich irgendwo dahingestellt hat, wo du bist und dass er zu deinem Herzen redet und dich irgendwo hinhaben will, dass er dein Herz öffnet für irgendetwas? Ich weiß nicht, wofür. Könnte es sein, dass Gott zu uns spricht, in Zeiten wie diesen einen besonderen Schritt zu machen? Könnte es sein, dass genau so wie Esther zu diesem Zweck zur Königin wurde, du einen bestimmten Arbeitsplatz bekommst, eine bestimmte Arbeit bekommst? Könnte es sein, dass Gott zu dir spricht, dass in Zeiten, wie wir diese jetzt haben, 2021, Gott einen besonderen Ruf für eine bestimmte Zeit auf dein Leben gelegt hat? Könnte das sein? Und dieser Satz hat mich angesprochen, in Zeiten wie diesen. Die waren damals schon so, die Zeiten, aber heute haben wir auch eine bestimmte Zeit. Manche reden von den Anfängen von Endzeit, habe ich ja letzten Sonntag selber auch gemacht. Manche reden von schlimmen Zeiten, von was weiß ich für schwierige Zeiten. Aber könnte es sein, dass in Zeiten wie diesen Gott zu uns spricht, zu dir spricht, zu mir spricht, zu dir online spricht, vielleicht zu den Kindern und jungen Leuten spricht, um etwas Bestimmtes zu bewirken oder Bestimmtes zu bewegen. Könnte Gott dich an den Platz gestellt haben, wo du bist? Und alle großen Dinge in der Bibel beginnen damit, nicht mit großen Sachen, alle großen Dinge der Bibel, die wir lesen können, beginnen damit, dass ganz einfache Leute, ganz normale Leute, also abgesehen bis auf die Königin und den Bundestrainer, aber ganz normale Leute in ihrer Situation etwas machten, was sie vorher noch nicht gemacht hatten. Das braucht Mut, einen Schritt weiter zu gehen und mal einen anderen Schritt zu machen als den, den ich bisher gemacht habe. Woran merke ich das? Woran kann ich merken, dass Gott zu meinem Herzen redet? So manche sagen, ja, ich weiß nicht, ich höre immer auf Gott, aber keine Ahnung, ich höre nichts und kein Blitz vom Himmel. Ich weiß nicht, woran merke ich irgendwas. Ich möchte ein paar Tipps geben. Woran kann ich merken, dass in Zeiten wie diesen Gott zu meinem Herzen spricht? Ein Punkt ist, vielleicht hast du ein starkes Interesse für bestimmte Personen oder für bestimmte Bereiche. Und ich nehme mal das Beispiel von Nehemia. Ich mag ihn total. Ich finde es total klasse, weil was er gemacht hat. Wenn ich damals in der Zeit gelebt hätte, könnte ich mir vorstellen, ein Freund von Nehemia geworden zu sein. Oder ich hätte zumindest gerne in seinem Team mitgearbeitet. Nehemia war, wir kennen Nehemia als denjenigen, der die Stadtmauer in Jerusalem wiederherstellte. Ja, das war nur eine kleine Epoche in seinem Leben. Das waren nur ein paar Jahre. Aber ansonsten war er ein normaler Mann, der damals auch nicht sofort nach dem Kyros-Edikt nach Jerusalem gegangen ist, sondern der auch seinen sicheren Job hatte in Susa, war nämlich dafür die Getränke verantwortlich und Mundschenk des Königs hatte eine besondere Verantwortung. Ja, und er war da einfach. Und er machte seine Arbeit. Tag für Tag. Und er hatte kein Berufungserlebnis, deswegen finde ich den Nehemia so klasse. Er hatte keinen Traum gehabt, er hatte kein prophetisches Wort gehabt. Er hatte keinen gehabt, der ihm gesagt hat, du, man könnte doch mal dieses oder jenes. Gar nichts, er machte einfach nur seine Arbeit. Und zwischendurch fragte er die Leute, die dann da hin und her kamen und Waren hin und her lieferten, die also aus Jerusalem kamen, wieder nach Susa, was machen eigentlich die Leute, die da vor 50 Jahren ausgewandert sind? Wie geht's da denen eigentlich? Von unserem Volk, den anderen Juden. Was machen die so? Das war das Einzige, was er in seinem Herzen hatte. Nur ein Interesse, ein Nachfragen an diesen Leuten. Was passiert mit ihnen da? Ja, und dann kam ein Wort zum anderen. Und dann merkte er in seinem Herzen, das kann doch nicht sein, man muss ihnen doch irgendwie helfen. Es kann doch nicht sein, dass das alles da so liegen bleibt. Man kann doch aus der Stadt was Schönes machen. Man kann auch die Stadtmauer wieder aufrichten, dass sie in Sicherheit wohnen. Ist da bisher noch keiner drauf gekommen? Anscheinend nicht. Ja, müsste man noch mal was machen. Aber wie soll ich denn das machen? Ich bin nur normaler Getränkeverantwortlicher hier in Susa. Ich habe doch keine Möglichkeit da. Aber mit diesem Gedanken fängt das an. Also einfache Leute haben ganz einfache Gedanken. Da gibt es irgendwo etwas, und wenn es die Teens sind, da müsste man doch jetzt eigentlich, ich merke in meinem Herzen, da müsste man doch jetzt eigentlich helfen. Und ich habe Spaß daran, aber ich weiß nicht wie. Oder man müsste doch für die einsamen Leute was machen jetzt. Oder man müsste irgendwo Hilfe leisten, den sozial schwachen Leuten helfen. Oder irgendwas, ihr versteht das, was ich meine? Einfache Leute haben einfache Gedanken. Nehemia ahnte überhaupt nicht, wozu das führt, dass er irgendwann mal in Jerusalem wirklich Bauteams einteilt, die da eine Mauer bauen und geistliche Inspiration reinbringt, damit das sich nicht komisch vermischt. Das wusste er alles, überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt. Er hatte nur das Interesse in seinem Herzen zu fragen, wie geht es denn meinen Leuten da unten? Und als er hörte, dass es ihnen schlecht geht, sagte er, da muss man doch mal was machen. Und wisst ihr, was er dann machte? Er organisierte keine Organisationsteams oder machte etwas, sondern er betete. Er spürte das in seinem Herzen und dann betete er. Er breitete das vor seinem Gott aus und sagte, Herr, du bist groß und du bist allmächtig. Du siehst diese Not, die meine Leute da haben, das berührt mich in meinem Herzen. Da müsste man doch mal was machen. Da könnte ich doch vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ich mal irgendwie, aber ich warte auf deinen Moment. Ich warte darauf, dass du die Türen öffnest. Und so kann das dir vielleicht auch gehen. Vielleicht spürst du in deinem Herzen, dass in Zeiten wie diesen Gott bereits zu dir gesprochen hat. Und du weißt aber nicht, wie du es machen sollst. Dann hoffe ich doch, dass du betest, dass du mit Gott darüber redest, dass du es ihm vorlegst und ausbreitest auf deinem Sofa oder auf deinem Tisch und sagst, Herr, das bewegt sich in meinem Herzen. Ich möchte in Zeiten wie diesen, möchte ich gerne da und dahin und das berührt mich, das bewegt mich. Und warte darauf, was Gott tut. Bete einfach, Herr, öffne die Türen, bringe mich mit den richtigen Leuten zusammen, dass es möglich ist. Und so war es dann auch. Taten sich Türen auf, tolle Sachen passierten. Im Ergebnis wurde die Stadtmauer von Jerusalem gebaut. Und Nehemia, der das alles nicht gelernt hatte, hat ganz viel geistliche Leitung und Inspiration hineingebracht und hat es geschafft, so viele Leute zu organisieren und da was voneinander zu bringen. Einfache Leute haben ganz einfache Gedanken. Aber vielleicht geht es ja auch so, dass Gott schon zu dir gesprochen hat und du spürst was in deinem Herzen und denkst, in eine bestimmte Richtung sollte mein Leben weitergehen. Oder Gott, ja, irgendwie hast du ein Erlebnis mit Gott gehabt und du weißt, da brennt was in meinem Herzen. Das ist eigentlich jetzt mein Ding und mein Weg, aber es passiert dann nichts. Es ist alles wie tot, dann passiert erstmal gar nichts. Und vielleicht geht es dir dann genauso wie Saul. Saul wurde zum König gesalbt, in großer Art und Weise, mit großer Bestätigung, mit großen prophetischen Erweisungen, wo das ganze Volk sagte, wow, Saul, klasse. Und er selber war auch völlig überrascht, weil er damit gar nicht gerechnet hatte. Und vielleicht ist das manchmal so, wir rechnen mit gar nichts, wir lesen irgendwo in der Zeitung einen Artikel oder kommen mit Reden mit irgendjemand in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde und auf einmal fällt ein Gedanke in unser Herz und wir spüren, wow, da ist was in mir. Und dann passiert erstmal nichts, gar nichts. Saul geht einfach wieder nach Hause, die Leute vergessen ihn, er ist einfach normaler Landwirt, macht seine normale Arbeit, wie alle anderen auch. Aber dann kam eine Situation, wo er auf einmal, wo sie noch nicht mal mehr dann an ihn dachten, aber wo er in seinem Herzen auf einmal aufstand und wo es brannte in ihm. Und er sagte, das kann doch nicht sein, dass uns die Feinde schon wieder hier platt machen und uns das Getreide rauben. Wir wollen aufstehen und wir wollen jetzt dem Feind entgegenziehen. Da auf einmal war der Moment gekommen, wo Saul sagte, in Zeiten wie diesen, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt stehe ich auf und jetzt gehe ich los und jetzt bin ich einfach meinem Herzen motiviert, neue Schritte zu gehen und Neues zu machen. Wenn es hier so gehen sollte, warte auf den richtigen Moment, aber bete mit Gott und bete darum, dass der Moment kommt und dann sei mutig und gehe. Dritte Möglichkeit, woran ich merken kann, dass Gott etwas tun möchte in meinem Leben, wenn ich gar nichts merke, vielleicht geht es dir so wie Josef. Du fragst dich, warum bin ich hier, wo ich bin? Was mache ich hier? Warum habe ich die Arbeit, die ich habe? Warum bin ich da, wo ich bin? Mit meiner Familie, mit Gemeinde, mit irgendwie. So alles normal, alles geht so den Trott, alles läuft so irgendwie. Keine Ahnung, was mit meinem Leben sein soll. Genauso ging es Josef auch. Seine Mutter war gestorben. Er hatte ein paar böse Brüder, die ihn ständig geärgert haben. Sein Vater hatte auch irgendwie ein komisches Verhältnis zu ihm, so ein bisschen komisch, eifersüchtig war das. Der Vater konnte auch nicht umgehen mit den Träumen, die Josef hatte. Auf jeden Fall, er wurde verkauft, die Brüder haben ihm einen bösen Streich gespielt. Er wurde verkauft in die Sklaverei, wurde fälschlich beschuldigt, war im Gefängnis. Irgendwann kam er wieder raus, weil Gott zu ihm geredet hatte und weil man merkte, durch diesen jungen Mann spricht Gott. Er hat sein Herz bewahrt, er ist nicht mit fremden Frauen ins Bett gegangen, mit bekannten Frauen übrigens auch nicht, er ist einfach treu geblieben. Er ist treu geblieben seinem Gott gegenüber. Und auf einmal war er in einem fremden Land. Vielleicht geht dir das auch so. Deine Eltern sind verstorben. Oder du sind schon lange weg, du weißt gar nicht, wer sie sind. Du fühlst dich wie in einem fremden Land. Vielleicht bist du auch in Deutschland in einem fremden Land, kann auch sein. Und du fragst dich, warum bin ich hier? Was mache ich hier? Und Josef fragte sich das auch, er wusste nicht, macht er denn da seinen Job in Treue, hat er mittlerweile Vertrauen bekommen und hat da was aufgebaut, war Versorgungsminister oder irgendwie, hat er sich um die Kornkammern gekümmert, war zweiter Mann im Reich. Wozu? Warum mache ich das, was ich mache? Er wusste es nicht. Josef wusste nicht, was passieren wird. Er hat es einfach alles gemacht im Vertrauen auf Gott. Und dann kam der Moment, wo Josef im Nachhinein sagen konnte, in Zeiten wie diesen hat Gott mich an diesen Platz gesetzt. Er hat das vorbereitet. in Zeiten wie diesen, dass ich jetzt Worte des Trostes für andere habe, dass ich jetzt anderen helfen kann, die weniger haben als ich, dass ich jetzt wieder Frieden herstellen kann mit meiner Familie oder was auch immer. In Zeiten wie diesen hat Gott jetzt eine offene Tür gegeben und ich gehe den Schritt und lass mich führen von Gott und mach mich bereit, in Zeiten wie diesen einen neuen Schritt zu gehen. Oder ein letztes, viertes Beispiel, woran kann ich erkennen, dass Gott etwas mit meinem Leben neu vorhat? Manchmal kommt einfach überraschenderweise alles anders. Schauen wir uns die Apostel an, die haben nicht damit gerechnet, dass das so wird mit der Gemeinde, wie wir das heute lesen. Das wussten sie nicht. Sie waren erst erschrocken und enttäuscht, dass Jesus wegging, wieder in den Himmel aufgefahren ist. Er sagte zwar, wartet, der Heilige Geist wird kommen, Kraft werdet ihr bekommen. Was das heißt, wussten sie nicht. Keine Ahnung. Dann auf einmal geschah etwas, was noch merkwürdiger war, was sie nicht erklären konnten, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und dann wussten sie auch noch nicht, was sie damit machen sollten. Dann wurden sie nur angesprochen von Leuten, die das gesehen haben. Was ist mit euch denn los? Was passiert denn da eigentlich? Was ist das alles? Und dann kamen sie in Erklärungsnot. Und dann mussten sie diesen Schritt gehen, einfach aufzustehen und das zu erklären, was sie gerade erlebt hatten. Dass in Zeiten wie diesen Gott etwas neu machen möchte. Und daraus ist dann die Gemeinde entstanden. Sie hatten das nicht geplant, sie hatten das nicht auf dem Schirm gehabt. Das kam plötzlich, das kam unerwartet. Und es kann einfach sein für uns, dass wir in unserem Alltag ganz normal leben und dass sich auf einmal eine Tür öffnet und Gott zu uns sagt, in Zeiten wie diesen, in Tagen wie diesen, jetzt, von mir aus in dieser Woche, da ist auf einmal eine offene Tür und da geh einfach einen Schritt weiter und habe Mut, von mir zu erzählen und habe Mut, mit Menschen zu beten. Petrus und Johannes wussten auch nicht, dass sie für Kranke beten werden, die dann geheilt werden. Das wussten sie vorher nicht. Sie haben das einfach gemacht. Einmal steht da, gleich am Anfang der Apostelgeschichte, sie sahen diesen einen Lahmen da an der Pforte, haben gesagt, okay, du bist da schon länger hier. Sie kannten ihn da schon, weil sie öfter in den Tempel gegangen sind. Wir können für dich beten. Das können wir machen, sonst haben wir nichts. Aber das machen wir dann einfach. Sie haben nicht gedacht, nee, wir können das ja später mal machen oder wir rufen den mal an. Oder nein, sie haben das einfach gemacht und er wurde geheilt. Später mal, da gibt es wieder einen Lahmen, den sie auch öfter gesehen haben. Und da steht dann, als sie sahen, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, da haben sie für ihn gebetet. Das setzt also voraus, sie haben Zeit mit ihm verbracht, sie haben ihm das Evangelium erklärt. Das wussten sie vorher nicht, das hatten sie sich nicht vorher vorgenommen. Das ist aus der Situation heraus entstanden. Es kam alles überraschend anders. Haben wir die Offenheit, haben wir die Freiheit, haben wir die Flexibilität, dass Gott uns in Zeiten wie diesen gebrauchen kann, dass er uns einen inneren Schubs gibt und dass wir bereit sind zu gehen? Das wäre doch toll, das wäre doch schön. Ich möchte noch einen Bibelvers lesen, der stand auch in der Infothek, Jesaja 43. Vers 18 bis 19, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Jesus sagt auch, wer mir nachfolgen will, er darf nicht zurückschauen, du musst nach vorne schauen. Wie viele von uns Christen, wie viele überhaupt auch aller Menschen, aber Christen ganz besonders manchmal, schauen immer wieder zurück und achten auf das Vergangene. Wisst ihr, und das, wenn wir zurückschauen und das Vergangene war richtig gut, und dann sind wir irgendwie auch von gestern, weil wir immer versuchen, das, was gestern war, in das Heute zu holen und irgendwie aufzuwärmen. Ist auch nicht immer gut. Aber manche schauen, viel mehr Leute schauen immer zurück und denken, ach nein, ich bin nichts, ich kann nichts, das war alles so schlimm, meine Kindheit war schlecht und ich habe kein Abitur und was weiß ich alles. Achte nicht auf das Vergangene. Achte nicht auf das, was früher war. Siehe, sagt Gott, ich wirke Neues. Gott möchte immer Neues wirken. Und jeder Tag ist ein neuer Tag für Gottes Gnade. Auch wenn der Tag gestern nicht so gut war, heute ist ein neuer Tag seiner Gnade. Ein neuer Tag. Gott wirkt immer Neues. Er will Neues wirken in dir. Gott sagt sogar, da sprosst etwas auf. Da siehst du ganz kleine Pflanzen. Da ist etwas. Siehst du das nicht? Nein, wir sehen das nicht, weil wir immer irgendwie nach hinten gucken oder sonst wo hingucken. Aber Gott sagt, guck mal da genau hin, guck mal in dein Leben hinein, da ist so etwas Neues schon entstanden. Geh doch da nicht einfach so drüber weg, walze das doch nicht einfach über. Erkennst du es denn nicht? Und dann sagt Gott, ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme durch die Einöde. Wir sind so gestrickt, wir beten dann, Gott, verändere doch endlich mal meine Umstände. Und dann könnte ich ja. Wenn die Wüste erstmal weg ist und ich in der Oase bin, dann kann ich. Wenn ich endlich mal meine Schule hinter mir habe, dann könnte ich. Wenn ich meine Ausbildung hinter mir habe, dann könnte ich. Wenn ich erst Familie wäre, dann könnte ich. Wenn ich einen Partner hätte, dann könnte ich. Manche denken auch, wenn ich keinen Partner hätte, dann könnte ich. Manche denken auch, wenn ich habe 6 Kinder, was soll ich jetzt machen? Ich muss 20 Jahre warten, bis sie alle aus dem Haus sind, dann könnte ich. Und vielleicht gehörst du schon zu den Älteren und sagst, wenn ich noch mal so jung wäre wie die anderen, dann könnte ich auch. Aber Gott sagt, weißt du, die Umstände können wir nicht immer verändern. Gott nimmt auch oft nicht die Umstände weg, sondern er sagt, in der Wüste bereite ich einen Strom. Durch die Wüste hindurch mache ich etwas Neues. Also Wüste fühlt sich nicht gut an. Ich weiß nicht, ich war noch nie in der Wüste. Ich kenne nur einen Sandstrand an der deutschen Ostsee. Weiter bin ich auch noch nicht gekommen in meinem Leben. So, das ist Sand. Aber Wüste ist noch viel mehr Sand und viel mehr trocken und irgendwie gar kein Grün und gar keine Pflanzen. Gott sagt, das werde ich nicht einfach wegnehmen, sondern durch die Wüste hindurch, in der Wüste, in der Einöde, da, wo es uns nicht gut geht, da, wo wir uns alleine fühlen, da, wo wir keine Perspektive haben, vielleicht sogar keine Hoffnung mehr sehen für uns, da wirke ich etwas Neues und mein Strom, mein Lebensstrom geht da hindurch und bringt Neues zum Erblühen, ein ganz bisschen, was da schon da ist. Haben wir nicht einen tollen Gott der Hoffnung und der Perspektive? Vielleicht hat Gott schon angefangen, uns eine neue Ausrichtung zu schenken oder Berufung auch neu auszusprechen. Nimm das Kleine nicht einfach weg, sondern bete, sprich mit Gott darüber und sei offen für das, was Gott tun möchte. Ich habe am Ende noch ein paar praktische Tipps. Mein erster praktischer Tipp ist, vergiss nicht zu atmen und vergiss nicht zu essen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt nämlich keine Luft mehr holen würden, manche wären vielleicht ganz fit, diese Wassersportler würden vielleicht, weiß ich, auf 4 Minuten kommen oder 3,5, aber dann würden sie auch schon einen roten Kopf kriegen. Also wenn wir nicht atmen würden, dann würden wir sterben. Und wenn wir nichts mehr essen würden, dann würden wir auch sterben. Aber ich meine jetzt nicht das normale Essen, sondern ich meine das im übertragenen Sinne. Wir leben von dem Odem Gottes. Den müssen wir einatmen. Das ist sein Geist, den er uns hineingegeben hat, den Gott in uns hineingehaucht hat, sein Odem, sein Leben. Wenn wir den einatmen, im übertragenen Sinne, ich meine jetzt nicht eine Kerze anmachen, irgendwie Weihrauch und einatmen, sondern im übertragenen Sinne Gottes Odem einatmen, das ist unser Leben. Und wenn wir sein Wort in uns aufnehmen, davon ernähren wir uns. Jesus sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wir leben durch das Wort Gottes und durch den Atem Gottes, durch seinen Geist. Vergiss nicht zu atmen, vergiss nicht zu essen. Wir leben von ihm. Zweiter Punkt, bete und sprich mit Gott über die Dinge. Egal, was du empfindest in deinem, vielleicht lässt sich das heute Morgen auch alles völlig kalt, kann auch sein, oder sprich dich nicht an. Dann tu mir aber den einen Gefallen und wie man so sagt, nimm das in dein Abendgebet mit rein. Ja? Oder am Nachmittag irgendwie, sprich mit Gott darüber und bete und sage, Herr, kann das sein? Jesus, kann das sein, dass das für mich etwas bedeuten soll? Und dann warte mal ab, ob Gott zu dir spricht. Ich denke, er spricht zu dir. Jeremia 15, Vers 16 steht, deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir. Ich freue mich von Herzen, Gott, wenn du mit mir redest. Manche haben noch nie oder wissen nicht, wie ist das, wenn Gott mit mir redet. Selten ist es so, dass man eine hörbare Stimme hört. In der Regel ist das so, dass im Gebet Gott zu dir spricht, durch seinen Geist, in dir, in mir. Er wohnt ja in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Er redet zu dir. Oder wenn du sein Wort liest, dann spricht er auf einmal zu dir. Du sprichst mit Gott über bestimmte Dinge und du merkst in dir, dass er zu dir redet, dass er dir etwas offenbart. Dritter Punkt, fange an und sei mutig. Sieh einfach auf Petrus und Johannes oder auf andere Leute, wie die ich gerade nannte, Nehemia oder Saul oder viele andere Beispiele. Im entscheidenden Moment hat sie keiner hinten geschubst oder gestoßen, sondern sie sind einfach einen Schritt weitergegangen. Sie haben etwas getan, was sie vorher noch nicht getan hatten, weil es in ihrem Herzen sie drängte, das zu tun. Sei also mutig. Hab Mut und fang an und gehe einen ersten Schritt und höre im Alltag auf den Heiligen Geist. Und lebe mit dem Heiligen Geist. Lebe mit dem Heiligen Geist. Im Johannes 6 steht, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch, also unser eigenes Können, unser eigenes Geschick hat keine Macht. Aber die Worte, die ich zu euch gesagt habe, die sind Geist und sind Leben. Lebe mit dem Heiligen Geist. Wir haben gesungen, Heiliger Geist, öffne unsere Ohren. Bete das für dich. Heiliger Geist, öffne meine Ohren, dass ich Gottes Stimme höre. Öffne mein Verständnis, dass ich dein Wort verstehe. Lebe mit dem Heiligen Geist. Nicht nur einmal am Sonntag hier für eine Viertelstunde, sondern in deinem Alltag. Und am fünften Punkt, den mir heute Morgen erst einfiel, deswegen steht er nicht auf der Folie, sei treu im Kleinen. Sei einfach in dem, was du machst, sei treu darin. Sei treu, beweg dich, nur ein fahrendes Auto kann man auch lenken. Sei treu in dem, was du machst. Und höre auf Gott und erwarte von ihm, dass er dir weitere Wege zeigt. Könnte es sein, dass Gott in Zeiten wie diesen heute zu dir spricht, dass er etwas auf dein Herz legt? Könnte es sein, dass Gott in Zeiten wie diesen, die wir heute haben, etwas Besonderes durch dein Leben tun möchte? Vielleicht ist das für viele Leute dann nicht besonders, aber für dich ist es etwas Besonderes. Und für die Menschen, mit denen du zusammenkommen wirst, ist es etwas Besonderes. Könnte es sein, dass Gott in Zeiten wie diesen dich ruft, dich neu einzulassen auf ihn? Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, wir geben dir alle Ehre. Herr, du rufst uns und wir wollen diesem Ruf folgen. Du lebst in uns, wir sind dein Tempel. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, dass der Vater und du kommen werden und Wohnung in uns machen werden durch den Heiligen Geist. Halleluja, dafür danken wir dir. Und ich bitte uns mal, dass wir die Augen geschlossen halten. Und wenn du online zuschaust, kannst du auch die Augen schließen, um einfach zu hören, ob Gott zu dir redet. Und ich würde gerne für dich beten, wenn du in deinem Herzen spürst, wenn dich das angesprochen hat und du spürst in deinem Herzen, dass Gott zu dir sagt, ich möchte in Zeiten wie diesen und für diese Zeiten etwas Besonderes in dein Leben hineinlegen und dich auf neue Wege führen, dann heb kurz deine Hand, bete ich für uns. Ja, danke, 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 danke schön, danke, danke. Auch online kannst du es gerne machen, einfach deine Hand heben. Du hebst es vor Gott, denn ich sehe es ja nicht, vor Gott. Herr, nun stehen wir hier und wir erkennen deine Größe. Und wir wollen unsere Herzen öffnen für dich und bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns neu zeigst, wer der Vater ist, dass du uns neu zeigst, was das bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Wir sind bereit für diese Zeiten, in denen wir leben, in diesen besonderen Zeiten deinen Ruf zu hören. Und ich segne jeden, der hier ist, auch der online zuschaut, mit Mut und mit Freimütigkeit, mit Entschlossenheit, neue Schritte zu gehen, die er bisher noch nicht gegangen ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in unserem Herzen eine neue Kraft entwickelst, indem wir Gemeinschaft haben mit dir und mit dir gemeinsam vorangehen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass deine Motivation und deine Kraft stärker ist als das, was wir selber tun können. Aber wir vertrauen dir. Herr, und ich spreche es aus über uns, dass dein Geist mächtig über uns und in uns und durch uns wirkt. Wir wollen in Zeiten wie diesen deinem Ruf folgen und ins Wasser springen, da wo wir hingehören. Mit dir schwimmen, mit dir unterwegs zu sein. Ehre sei dir, Jesus, Ehre sei dir. Und du wirst jedem Einzelnen zeigen, was das bedeutet. Halleluja. Amen.